온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 332. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, auch bei wunderbaren sommerlichen 35 Grad im Studio ein Onda Info zu produzieren. Es gibt drei Nachrichten für euch aus Guatemala, Uruguay sowie aus der Dominikanischen Republik.
Und noch eine vierte Nachricht, nämlich aus Mexiko.
Wir befinden uns im 35. Jahr der Sandinistischen Revolution und im 80. Jahr der Ermordung Sandinos. Dazu hört ihr einen Beitrag über die Erinnerungskultur in Nicaragua. Außerdem waren wir beim Karneval der Kulturen und haben die Gruppe Kohlensyndikat während der Vorbereitung auf den Umzug besucht. Kein Strom aus Kohle. Mit diesem Motto nahmen sie am Karnevalsumzug in Berlin teil. Nun viel Spaß beim Hören.
Info? Nachrichten. Guatemala. Der ehemalige Polizeichef von Guatemala, Erwin Sperisin, ist von einem Genfer Strafgericht zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Der 43-Jährige, der sowohl guatemaltekischer als auch Schweizer Staatsbürger ist, war von 2004 bis 2007 Chef der Nationalen Zivilpolizei PNC in Guatemala. Er wurde nun wegen Mittäterschaft bei 6 Morden und direkter Täterschaft in einem weiteren Fall schuldig gesprochen. Bei den Mordfällen handelt es sich um die extralegale Hinrichtung von 7 Häftlingen, die nach der Erstürmung der Strafanstalt Pavón durch Sicherheitskräfte am 25. September 2006 erschossen wurden. Sperisin hielt sich als Befehlshaber der Operation am Tatort auf, was durch mehrere Videoaufnahmen und Fotos belegt wurde. Aufgrund der Zeugenaussage eines ehemaligen Insassen des Gefängnisses sah es das Gericht zudem als erwiesen an, dass Sperisin persönlich die Anweisung gab, mehrere Häftlinge zu töten. Einem Gefangenen habe er selbst in den Kopf geschossen. In einem weiteren Fall, den die Genfer Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht hatte, wurde Sperisin mangels eindeutiger Beweise freigesprochen. Im Jahr 2005 waren 3 entflohene Häftlinge der Haftanstalt El Infiernito nach ihrer Wiederergreifung erschossen worden. Staatsanwalt Yves Bertossa hatte gefordert, Sperisin als Hauptverantwortlichen auch diese außergerichtlichen Hinrichtungen zu verurteilen. Das Gericht folgte diesem Antrag jedoch nicht, da Sperisin eine direkte Beteiligung nicht nachzuweisen sei. In dem 3-wöchigen, international beachteten Prozess hatten 13 Zeugen aus Guatemala, Frankreich, Österreich, Spanien und Zypern vor dem Gericht ausgesagt. Sperisin wird seine lebenslange Haftstrafe voraussichtlich in der Schweiz verbüßen, da die schweizerische Gesetzgebung eine Auslieferung ihrer Staatsbürger an andere Länder nicht vorsieht. Das heißt, Sperisin muss also nicht befürchten, in einem guatemaltekischen Gefängnis extralegal hingerichtet zu werden.
Ehemalige Aubers wurde in Uruguay wegen Mordes in der letzten Diktatur verurteilt. Der ehemalige Oberst der uruguayischen Armee, José Nino Abasso, ist erneut zur Haftstrafe verurteilt worden. Am 23. Mai wurde er im Berufungsgericht aufgrund der Mittäterschaft an der Ermordung des Lehrers und Journalisten Julio Castro für schuldig befunden. Im gleichen Urteil wurde der Ex-Polizist Juan Ricardo Zavala unter Auflagen freigelassen. Er wurde im März 2012 wegen Beihilfe zum Mord an Castro verurteilt. Zavala hatte zugegeben, dass er die Verhaftung Castros auf Befehl durchgeführt hatte. Allerdings bestritt er seine Beteiligung an dessen Ermordung. Gavasso befindet sich bereits seit 2006 in Haft. Er war zusammen mit anderen Militärs zu 25 Jahren Gefängnis wegen des Todes von 28 Uruguayern verurteilt worden, die 1976 in Argentinien verschleppt worden waren. Im Jahr 2012 schrieb er aus dem Gefängnis ein autobiografisches Buch, wo er auf den Kriegszustand Uruguays beharrt. Lavazzo ist noch davon überzeugt, dass er damals den Auftrag bekommen hatte, die Nation vor dem Kommunismus zu retten. Er gibt auch zu, dass unter radikalen Umständen alle Mittel zum Schutz des Landes angewendet wurden. Die Folter war dabei nicht ausgeschlossen. Julio Castro wurde im Jahr 1977 im Alter von 68 Jahren entführt. Er war ein bekannter Widerstandskämpfer der zivil-militärischen Diktatur. 34 Jahre lang galt er als verschwundener Gefangener. Am 21. Oktober 2011 wurden seine Überreste auf dem Gelände des Armeebataillons Nummer 14 entdeckt. Laut des Gerichts medizinischen Bericht wurde Castro gefoltert und später in den Kopf hinterrücks erschossen. Seine Hände und Füße waren gefesselt. Die Ausgrabungen in den Militärbasen folgte aus der neuen Gedächtnispolitik Uruguays. Sie wird seit 2005 in Zusammenarbeit mit der staatlichen Universität umgesetzt. Zwei Forschungsgruppen wurden dafür gebildet, jeweils im Bereich der forensischen Anthropologie unter Leitung von Professor José López Mas und der Geschichtswissenschaft, koordiniert vom Dr. Álvaro Rico. Die Aufarbeitung der Vergangenheit hat aber in Uruguay noch große Hindernisse vor sich. Eins davon ist das Gesetz über die Verjährung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs. Es handelt sich um ein Amnestiegesetz aus dem Jahr 1986. Trotz zwei Volksabstimmungen und mehrerer bürgerlicher Initiativen wurde das Gesetz nur teilweise außer Kraft gesetzt. In Bezug auf den Mordfall Julio Castro erklärte der Richter Juan Carlos Fernández Lechini, dass es um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Die Verjährungsfrist trifft darauf aber nicht zu. Im Jahr 1968 unterschrieb Uruguay eine Völkerrechtskonvention, in der diese Art der Verbrechen als unverjährbar erklärt wurde.
In Mexiko-Stadt erhielt die Journalistin Marta Durán de Huerta Mitte Mai Morddrohungen per Telefon. Durán schreibt für die politische Wochenzeitschrift Proceso, ist unter anderem Korrespondentin von Radio Nederland und vertritt die Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Jury des Walter-Reuter-Preises, einem von den deutschen politischen Stiftungen in Mexiko jährlich ausgelobten JournalistInnenpreis. Radio Nederland und das Mexiko-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung forderten von den Behörden umgehende Ermittlungen und effektive Schutzmaßnahmen für die Journalistin. Marta Durán vermutet, dass die Drohungen eine Reaktion auf ihre jüngsten Arbeiten seien. Durán hatte die Mutter der Niederländerin Susanne Hester van Nierop unterstützt. Susanne van Nierop war 1998 in Ciudad Juárez ermordet worden. Die Journalistin hatte zuletzt außerdem in mehreren Beiträgen über das Drogenkartell der Zetas geschrieben. Camille Soulier, Leiterin des Amerika-Büros von Reporter ohne Grenzen, rief die Regierung von Enrique Peña Nieto auf, konkrete Schutzmaßnahmen für bedrohte JournalistInnen umzusetzen. Dazu hatte sich Mexikos Regierung erst im April gegenüber dem Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, verpflichtet. Seit Beginn der Präsidentschaft von Enrique Peña Nieto und der Rückkehr der Partei der Institutionellen Revolution, PRI, an die Macht, haben Anzahl und Intensität der Angriffe auf JournalistInnen zugenommen. Die Organisation Artikel 19 verzeichnete während des ersten Jahres der PRI-Regierung 330 Drohungen und Übergriffe. Das entspricht durchschnittlich 27 Angriffen pro Monat und es sind in etwa 60% mehr als im letzten Jahr der Präsidentschaft Felipe Calderón.
Dominikanische Republik. In einem exemplarischen Urteil hatte der oberste Gerichtshof der Dominikanischen Republik im vergangenen Herbst beschlossen, der 29-jährigen, in der Dominikanischen Republik geborenen und aufgewachsenen vierfachen Mutter Juliana de Guispierre die dominikanische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Grund war, dass sie selbst ein Kind haitianischer EinwanderInnen ist, die ohne gültige Papiere in die Dominikanische Republik gekommen waren. Dieses Urteil sollte laut Gericht rückwirkend auf alle EinwanderInnen und deren Nachfahren angewendet werden, die nach 1929 geboren worden sind. Faktisch wurden mit dieser Entscheidung rund 650.000 Menschen, vor allem haitianischer Herkunft, zu Staatenlosen. Anschließende Ausweisungen und Klagen wegen Übergriffen gegen MigrantInnen hatten zu großen Spannungen zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik geführt. Dieses Urteil war auch von den Vereinten Nationen und der Interamerikanischen Menschenrechtskommission kritisiert worden. Die Regierung hatte daraufhin am 23. Mai 2014 ein Gesetz zur regionalen Migration verabschiedet, mit dem das nicht revidierbare Urteil des Obersten Gerichtshofs umgangen werden kann. Allerdings prüfen die Behörden nun nach bestimmten Kriterien, ob die beantragte Staatsbürgerschaft erteilt wird oder nicht. So fordert das neue Gesetz etwa eine Integration in den Arbeitsmarkt, den Nachweis einer stabilen wirtschaftlichen Situation sowie die Integration von BewerberInnen in die dominikanische Gesellschaft. Auch der Zeitraum, seitdem die BewerberInnen in der Dominikanischen Republik leben, soll in die Bewertung einbezogen werden. Positiv wird berücksichtigt, wenn MigrantInnen Kinder haben, die in der Dominikanischen Republik geboren wurden, Spanisch schreiben und sprechen und einen festen Wohnsitz vorweisen können, eine Ausbildung absolviert haben, mit einer dominikanischen Partnerin oder einem dominikanischen Partner zusammenleben und nicht vorbestraft sind. Am 2. Juni nun hat die dominikanische Regierung damit begonnen, Hunderttausenden durch das umstrittene Urteil illegalisierten MigrantInnen den Erhalt der dominikanischen Staatsbürgerschaft wieder zu ermöglichen. Die meisten dieser MigrantInnen sind haitianischer Herkunft bzw. Nachfahren von EinwanderInnen aus Haiti. VertreterInnen der lokalen Migrationsbehörden versicherten, das neue System gebe allen AusländerInnen, egal welcher Nationalität, auf dominikanischem Territorium einen gewissen rechtlichen Schutz und komme tausenden Menschen haitianischer Abstammung zugute, die bereits seit Jahrzehnten ohne gültige Papiere im Land lebten.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
País en guerra. ¿Qué es el plan? Así es como se vive en el bajo. Cuidado, boom pa'l carajo. En la juega toca ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el parche cine. Yo, Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La troca llena, yo, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Otra vez la policía, las 24 horas, porque huele a María. Régimen específico del político, que tiene la sociedad en un estado extracrítico. Te explico, ninguno al poder, que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah. Que no sabe lo que es, nah. No tener pa' comer, nah. Con los hijos y mujer, nah. Y el hogar que mantener de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es Plan Colombia, chequen.
Sonnenuntergang im Zentrum Managuas. Endlich sinken die Temperaturen unter 30 Grad. Plätze und Boulevards füllen sich mit Menschen. Riesige, gelb leuchtende Metallbäume erhellen als Straßenlaternen die einbrechende Nacht. Revolutionäre Helden leuchten im Scheinwerferlicht. Augusto César Sandino, Carlos Fonseca und José Martí, Camilo Cienfuegos, Che Guevara und Hugo Chávez.
Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho.
Mein kleines Nicaragua, seit du frei bist, liebe ich dich noch viel mehr. Ein Evergreen von Carlos Mejía Godoy, des wohl wichtigsten lebenden Songwriters des Landes. Dieses Jahr begeht Nicaragua zwei Jahrestage. Vor 35 Jahren triumphierte die sandinistische Revolution. Und zum 80. Mal jährt sich die Ermordung des Freiheitskämpfers Sandino, dem Namensgeber der Sandinisten. Was für eine Gelegenheit für die seit 2006 wieder regierenden Sandinisten des ehemaligen Revolutionsführers Daniel Ortega und seiner mächtigen Ehefrau Rosario Murillo, ihre Politik ins rechte Licht zu rücken. Auch andere erinnern, zum Teil ebenso schrill, aber kritischer. Auf der Biennale der Bildenden Künste im März in Managua zum Beispiel. Fredmen Barahona, ein junger Performance-Künstler, funktioniert die Avenida Bolívar zum kilometerlangen Catwalk um. Auf Stöckelschuhen und im Fantasiekleid schreitet er vom kitschig blinkenden Monument für Hugo Chavez hinunter zum See, vorbei am Parque Pedro Joaquín Chamorro mit seinen angestrahlten Revolutionshelden, vorbei an der Ruine der alten Kathedrale bis zur mittlerweile abgerissenen Konzertmuschel nahe des Ufers, in der noch im März Sandino in einem Regenbogen erleuchtete. Barahonas Kleid ist ein schwer beladener Rundumschlag, nimmt alle Symbole nicaraguanischer Macht aufs Korn, von der Somoza-Diktatur über den Erzbischof bis zu den gelben Metallbäumen und kunterbunten Sonnen der Regierung Ortega Murillo. Gefallen hat letzterer diese Idee offenbar nicht so gut.
Die politische Situation, in der ich die Performance entwickelt habe, die Tatsache, dass es keine Genehmigung gab, weder vom Rathaus noch von der Polizei, zeigt, dass kritische politische Ausdrucksformen im öffentlichen Raum von der Regierung nicht erwünscht sind. So ist es auch den Feministinnen am 8. Mai widerfahren. Deren Demo am Internationalen Frauentag wurde sogar aufgelöst. Mit meiner Performance will ich zur Diskussion anregen, was bedeutet Freiheit? Und welche öffentlichen Räume eignen wir uns an, um Fehlentwicklungen zu benennen?
Alejandro de la Guerra lässt den Ex-Diktator Anastasio Somoza ein weiteres Mal stürzen. Zeitzeugen von damals dürfen Hand anlegen, um wie vor 35 Jahren ein Reiterstandbild vom Sockel zu reißen, diesmal als originalgroße Version aus Pappmaché. Dutzende junge Schaulustige schauen sich das Spektakel an. Der Künstler will so die Generationen ins Gespräch und Geschichte zurück ins Gedächtnis bringen. Und vielleicht auch zeigen, dass scheinbar Allmächtige auch nur scheinbar für alle Zeit an der Macht sind. Ramiro Ortiz Mayorga, einer der Organisatoren der Biennale, betont die Wichtigkeit einer künstlerischen Annäherung an die Geschichte.
Die Zeit vergeht sehr schnell. Wir Älteren meinen, alles wäre gestern gewesen. Aber ein großer Teil der Bevölkerung hat keinerlei Erinnerung an geschichtliche Ereignisse. Deswegen ist es wichtig, die Geschichte zurückzubringen auf eine kreative Weise, die Menschen aufmerksam macht. Das ist das Verdienst unserer Künstler.
Monica Baltodano kann ebenfalls einen Jahrestag feiern. Vor 40 Jahren ging sie gegen die Somoza-Diktatur und für die sandinistische Revolution in den Untergrund. In den letzten 15 Jahren hat sie Zeugnisse sandinistischer Kämpferinnen und Kämpfer gesammelt und veröffentlicht, als Bücher und auf der Internetseite memoriasdelaluchasandinista.org.
Estamos iniciando pues una edición más de nuestro programa Entre todos y todas.
Ein großer Teil dieser Dokumentation basiert auf einem Radioprogramm, in dem Baltodano zwischen 1999 und 2002 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Revolution zu Gast hatte und das jungen Menschen Gelegenheit gab, anzurufen und Fragen zu stellen.
Las posibilidades de seguir apostando a la construcción de un futuro distinto para el pueblo nicaragüense.
Die Zukunft und die Möglichkeit, sie zu gestalten, ist in keiner Weise von der Geschichte losgelöst. Aus der Revolution können wir eine Menge Lehren ziehen. Natürlich haben die Mächtigen ein großes Interesse daran, die Geschichte so zu manipulieren, dass sie selbst als die einzigen wichtigen Akteure dieser Geschichte wahrgenommen werden. Hier in Managua gibt es ein Wandbild, das nahelegt, Daniel Ortega hätte an allen Fronten der Revolution gekämpft, obwohl er lange Phasen des Aufstands von Costa Rica aus koordiniert hat. Die Aneignung der Geschichte ist für Ortega und sein politisches Projekt eine ganz zentrale Sache.
Seit Jahren ist Baltodano einer der entschiedensten Kritikerinnen Daniel Ortegas, ihres einstigen Kommandanten. Denn die Ideale der sandinistischen Revolution, sie seien heute nur noch für die Propagandaabteilung der Regierung von Bedeutung.
Nunca como hoy.
Niemals zuvor in der nicaraguanischen Geschichte war der Kapitalismus so brutal wie jetzt. Was ist aus den Ideen und Idealen geworden, für die wir in den 70er Jahren gekämpft haben, für die wir uns in den 80er Jahren dem US-Imperialismus entgegengestellt haben und für die Tausende gestorben sind. All diese Opfer haben wir doch nicht gebracht, um so zu enden wie heute.
Fredmin Barahona und Monica Baltodano sehen ihre Arbeit als Gegengewicht zur verordneten Erinnerungskultur der Regierung Ortega Murillo. Doch gegen die grell leuchtenden Lebensbäume, die kunterbunten Sonnen und die zu Pop-Ikonen erhobenen, blinkenden Revolutionshelden auf den Straßen und Plätzen in Managua ist das alles andere als leicht.
Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, yo, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, pueblo despierte, atacó Babilonia, plan Colombia para acabar con la colonia, guerra, boom, en todos los distritos, ciudades, pueblos, zona de conflictos, que ahora son cheque estado paramilitar, Colombia una bomba a punto de estallar, quienes ponen las armas, no ponen los muertos, resistencia, todos los colombianos, cheque candidatos financiados por narcotráfico, cayendo en las manos del narco democrático, parece ya la zona de Osama Bin Laden, en Colombia, las bombas caen, en el Caguán, las bombas caen, en Palestina, las bombas caen, en Kandahar, las bombas caen, ¿qué es el plan? Colombia. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia, acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia.
Kein Strom aus Kohle, das ist möglich. Mit diesem Motto nahm die Gruppe Kohlensyndikat am Sonntag, den 8. Juni, am Berliner Karneval der Kulturen teil. Deutschland importiert jährlich 41 Millionen Tonnen Braunkohle, um sie in deutschen Kraftwerken zu verbrennen. Die meiste Kohle kommt zurzeit aus Kolumbien. Bekannte deutsche Konzerne wie zum Beispiel E.ON und Vattenfall sind die Abnehmer der Kohle. Durch das 2013 ratifizierte Handelsabkommen der EU mit Peru sowie mit Kolumbien werden die Preise für die Rohstoffe niedrig gehalten. Das Abkommen verbietet Ausfuhrzölle, auch für Rohstoffe.
Verschiedene MenschenrechtsaktivistInnen und Gruppen fordern die Bundesregierung und Institutionen der EU unter anderem auf, den Rohstoffverbrauch auf ein global und ökologisch gerechtes Niveau zu senken und rohstoffimportierende Unternehmen zu verpflichten, Produktionsbedingungen hinsichtlich Umwelt- und Menschenrechte offenzulegen. Wir interviewten Carmen Rojas, Juana Corral und Maria Magdalena González während der letzten Vorbereitungen für den Karnevalsumzug. Carmen erzählt.
Also die Deutschen wollen hier keine Kohle mehr haben, weil das verschmutzt alles. Und einfacherweise nehmen sie Kohle auf Kolumbien. Und es ist im Prinzip egal, was in Kolumbien passiert. Und das finden wir nicht in Ordnung. Und wir wollen auch nicht den Finger zeigen. Wir wollen einfach unsere Idee auf den Karneval bringen, auf kreative und künstlerische Art.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los tiempos de
Sie wollen nicht nur Spaß am Karneval haben, sondern vor allem auf die Situation in und mit den Bergwerken in Kolumbien aufmerksam machen. Dort gibt es keinen Arbeitsschutz, keine Umweltschutzrichtlinien, keine medizinische Versorgung und keine gewerkschaftliche Mitbestimmung. Gewerkschafter müssen befürchten, ermordet zu werden, was in einigen Fällen auch geschieht. Man geht davon aus, dass einzelne Firmen paramilitärische Einheiten für die Sicherung ihrer Anlagen finanziert haben.
Die Bergwerke sind multinationale Konzerne. die dort produzieren, wo der Kohleabbau am billigsten umsetzbar ist. Eine weitere Folge davon ist die Vertreibung ganzer Dörfer von ihren Ländereien. Beim Karneval ist die Herausforderung, in 90 Sekunden künstlerisch und tänzerisch dieses Statement darzustellen. Maria Magdalena González ist die Choreografin.
Es ist, ich würde nicht sagen, dass es nur eine Choreografie ist, es ist mehr eine szenische, getanzte Aktion, weil es wird ein bisschen gespielt, es wird ein bisschen getanzt. Und da haben wir auch einen riesengroßen Rat, die diese Konzerne auch darstellen, die sozusagen gegen die Gruppen auftritt. Ne? Da entsteht ein Kampf.
Eine Gruppe ist verkleidet als Minenarbeiter, Mineros, mit eingestaubter Arbeitskleidung, Spitzhacke, Stirnlampen. Ein riesiges Gefährt mit verschiedenen Radsystemen begleitet sie. Vorne Menschen verschiedener indigener Gruppen, bunte Kleider, Symbole für Natur und Umwelt. Am Schluss ebenfalls gemischte Landbevölkerung in unterschiedlichster Kostümierung, Trachten und bestickte Kleider.
Dieser Alltag in den Dörfern, die Mütter, die zu Hause bleiben. Also erstmal sind die Frauen, die zum Feld arbeiten gehen, dann die Mineros und dann zu Hause, also in den Dorf, was da passiert. Und dann kommt eine riesige Explosion in der Mine, eine Katastrophe. Ne? Und dann kommt Chaos und zum Schluss stellen wir uns alle da und sagen, basta. Also ganz deutlich, wir wollen das nicht mehr ertragen. La gente se levantaba sus áreas cotidianas y no morirse de hambre acostado en la cama. Un pueblo que es feliz rodeado de la fauna, que en el mundo no es nada sin nuestra Pachamama.
Maria Magdalena González war von Anfang an beim Karneval der Kulturen dabei. Initiiert wurde der Karneval erstmals 1996 von der Werkstatt der Kulturen in Neukölln. Was heute ein riesiges Event ist, war damals der Versuch einer politischen Antwort auf Rassismus und Diskriminierung.
Ich war das erste Mal, als der Karneval der Kulturen gemacht worden ist. Da waren wir eine ganz kleine Gruppe, die durch die Oranienstraße marschiert ist. Und das ist aus politischen Gründen entstanden. Weil es geht nicht nur um sich schön zu machen und zeigen, wie toll ich tanze oder mein Land vertreten, darum geht es nicht. Und es ging damals um diese multikulturelle Charakter Berlin und die Neonazis, die damals, das war gleich nach der Wende, also ein paar Jahre später, dass die Neonazis hier in Berlin, vor allem Ost-Berlin, ganz schön randaliert haben und es war heftig. Ne? Und das war der erste Karneval.
Wenn ihr noch mehr Informationen über Bergbau in Kolumbien haben wollt, es gibt einen Blog vom Kohlesyndikat. kohlesyndikat.blogspot.com.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de